gerne vor der Predigt beten. Jesus Christus, ich will dir danken, dass du der Prinz des Friedens bist. Ich will dir danken, dass du der Herr bist, Herr, der in all den Stürmen, die unser Leben auch immer wieder treffen, dass du derjenige bist, der fester Grund ist, der nicht nur Halt gibt, sondern der trotzdem Richtung gibt. Es geht in unserem Leben weiter. Es geht auf dieses Ziel zu, auf Jesus Christus. Und das ist gute Nachricht, Herr, und diese gute Nachricht, die wollen wir mit unserem Leben teilen. Und so will ich dich bitten, Herr, dass mir das jetzt gelingt, dass es mir gelingt, gute Nachricht weiterzugeben. Dass es mir gelingt, Herr, von dir zu erzählen, von dir zu sprechen und nicht von mir, nicht von irgendetwas anderem. Wir dir danken, Herr, dass du jetzt hier bist, dass dein Heiliger Geist versprochen ist und dass er uns leiten wird, Herr, im Hören und im Reden. Amen. Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen, freue mich, wie ich mich immer freue, hier in Wächtersbach zu sein. Es ist ja gar nicht so selten, dass ich hier bin. Ich dachte immer, ich kenne die Wächtersbacher Gemeinde mittlerweile schon so ganz gut. Aber als vorhin der Manfred Dannewitz seine Frau mit Tante Edeltraut angesprochen hat, dachte ich, ich muss doch noch eine Menge lernen. Aber es ist eine gute Vorlage für zwei Geschichten, die ich mitgebracht habe und die sich beide in unserem Kindergarten in der vergangenen Woche zugetragen haben. In der Hügelstraße unten haben wir ja einen Kindergarten, es sind etwa 35 Plätze, die wir da haben. Die Kinder sind so zwischen 3 und 5,5, 6 Jahren alt. Und die erste Geschichte hat mir meine Frau erzählt. Die kam nämlich am Mittwoch nach Hause und sagte, stell dir vor, sie arbeitet dort auch 2-mal in der Woche. Und sie sagte mir, stell dir vor, die Kleine so und so hat mich gefragt, sag mal Tante Gisa, deswegen komme ich auf die Tante, sag mal Tante Gisa, gibt's den Weihnachtsmann eigentlich wirklich? Meine Frau sieht nicht nur gut aus, sie ist auch schlau. Und sie wusste, so eine Frage von einem 3-4-jährigen Mädchen, gibt's den Weihnachtsmann wirklich, das kann Probleme geben. Und weil sie schlau ist, hat sie gesagt, was sagt denn deine Mama? Und die Kleine sagt, meine Mama sagt's mir auch nicht. Und dann sagt die Gisa, na dann geh heim und frag den Papi. Ah ja, das ist schon was mit den Kindern, ne? Also, wie wollt ihr diesen Kindern manche Dinge erklären? Ich dachte drüber nach, als wir die Lieder gesungen haben. Adventszeit, also Vorbereitungszeit, Warten auf Weihnachten, ist ja auch so eine interessante Sache. Auf der einen Seite singen wir, dass Jesus kommt, dass wir uns darauf freuen. Und auf der anderen Seite sagen wir immer, Jesus ist da. Also, was stimmt denn jetzt? Kommt er oder ist er da? Ich will das versuchen, mit einer zweiten Geschichte deutlich zu machen, die sich am Dienstag in unserem Kindergarten abgespielt hat. Es war also so, wir haben dort eine Mutter, die hat 2 Kinder im Kindergarten, ein kleines Mädchen, die ist noch jünger und dann einen etwas älteren Jungen, den Phinias, der ist 5. Und die ganze Familie kommt aus Eritrea und sprechen nicht so gut Deutsch, so dass der Phinias in der Frühförderung ist, wo er nochmal, das ist nicht bei uns im Haus, wo er nochmal auch Deutsch sprechen lernt oder trainiert wird. Und die Mutter kommt in den Kindergarten rein am Dienstagmorgen und ist völlig verstört, völlig aufgebracht, weil sie sagt, der Phinias ist nicht da. Wir sind in die U-Bahn gestiegen und dann bin ich ausgestiegen und ich hatte die Kleine an der Hand und er ist weg. Naja, dann wird die Polizei informiert und die kamen auch sehr schnell und fuhren dann die Hügelstraße auf und ab. Und irgendwann ist der Phinias wieder aufgetaucht. Ich will euch erzählen, wo er aufgetaucht ist. Der Phinias hat sich nämlich überlegt, und da merkt man, er wird erwachsen, er hört nicht mehr in allem auf die Frauen, er hat sich überlegt, eigentlich ist es doch viel cooler, wenn wir zuerst zur Frühförderung fahren und Mama meine kleine Schwester nachher erst in den Kindergarten bringt. Also hat er sich in der U-Bahn versteckt und ist zum Willy-Brandt-Platz gefahren. Man muss jetzt die Frankfurter Geografie ein bisschen kennen. Hat dort entweder, das war nicht mehr rauszukriegen, die U-Bahn gewechselt oder er ist gelaufen zum Hauptbahnhof zur Südseite, hat das Haus gefunden, in dem seine Frühförderung ist und ist da hoch und war pünktlich da und hat da sein Programm absolviert. Die Mutter hat in der Zwischenzeit angerufen und hat gesagt, der Phineas ist nicht da und der kommt nicht und ich weiß auch nicht. Und irgendwann, nach einer Stunde, kam es irgendjemand in der Frühförderung, dass der Phineas ja doch da ist. Und dann haben sie angerufen und gesagt, wie, der kommt nicht, der ist doch da. Und alle haben aufgeatmet. Schöne Geschichte. Und ich werde sie bestimmt in mindestens noch 3 Predigten verwenden können. Weil ein Gedanke, den man ja so haben könnte, ist, da ist jemand verloren und er weiß es nicht. Das ist ja die ganz coole Geschichte. Also man denkt ja, oh, so ein 5-jähriger Junge und ganz allein in Frankfurt und der macht sich furchtbare Sorgen. Nee, der wusste das ja gar nicht. Der hat es ja gar nicht mitgekriegt, dass er verloren. Und das passiert einem doch auch, ne, als Christ. Also man versucht, Menschen was weiterzugeben von der Liebe Gottes. Man will ja jetzt nicht drohen, das will man ja auf gar keinen Fall, aber vielleicht deutet man so an, dass man sagt, naja, aber ohne Gott wird dein Leben auf dieser Welt und in alle Ewigkeit nicht gelingen können. Klammer auf, du bist verloren, Klammer zu. Also wer sich überhaupt noch traut, das zu sagen? Und die Menschen sagen, wieso verloren? Was ist das für ein Quatsch? Ich lebe mein Leben fröhlich. Und was bin ich verloren? Was fehlt mir denn? Also in die Richtung könnte man gehen mit dieser Predigt. Man könnte auch in eine andere Richtung gehen, und da will ich eigentlich hin, dass man sagt, wir vermissen etwas, was längst da ist. Also die Mutter, die Frau Abraham, hat gesagt, mein Sohn ist weg, aber er war gar nicht weg, er war da. Und auch das ist ein Gefühl oder ein Erleben, das wir als Christen gar nicht so selten haben, dass wir sagen, wo ist denn Gott jetzt eigentlich? Wo ist er denn in dieser Situation? Wo ist er denn in der Situation, die jetzt demnächst bestimmt kommt und vor der ich furchtbar Angst habe? Hoffentlich ist er da. Kommt er oder ist er schon da? Oder ist er vielleicht gar nicht da? Ich möchte gerne aus dem Lukas-Evangelium vorlesen und ich bleib mal nicht da vorne in den Adventstexten, sondern ich gehe relativ weit nach hinten im Lukas-Evangelium in das 17. Kapitel. Und ich werde nur 2 Verse lesen, nämlich ab Vers 20. Lukas 17, ab Vers 20. Da heißt es, Jesus wurde von den Pharisäern gefragt, wann denn das Reich Gottes käme. Und er antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann nicht sagen, seht, hier ist es oder da ist es. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wir brauchen ja alle Zeichen. Neulich habe ich mich mit jemandem unterhalten, es hatte in Frankfurt schon so ein bisschen in der Nacht gefroren und dann sagte der, na, hoffentlich gibt es mal einen richtigen Winter. Letztes Jahr hatten wir ja keinen. Na, wie, letztes Jahr hatten wir keinen Winter? Doch, Frühling, Sommer, Herbst und Winter war schon da. Aber was er natürlich gemeint hat, war, es hat nicht richtig gefroren, es war nicht richtig Schnee. All das, was wir mit dem Winter verbinden, die Zeichen des Winters waren nicht da. Und dann sagt er, ja, dann war auch kein richtiger Winter. Also wenn der nicht da ist. Müsste den zu euch hochschicken, ja, da hat er bestimmt den richtigen Winter. So war das mit den Pharisäern auch. Die Pharisäer haben gesagt, wir warten auf den Messias. Und wir können natürlich erkennen, wenn er da ist, weil der schmeißt die Römer aus dem Land. müssen unseren Lohnsteuerjahresausgleich nicht mehr in Latein, sondern in Hebräisch abgeben. Dann ist der Messias da. David wird seinen Thron, oder ein Nachkomme Davids wird seinen Thron wieder annehmen. Dann ist der Messias da. Und so haben wir alle unsere Zeichen, wann Gott in unserem Leben ist, ne? Also dann, wenn, ich sag's mal ganz platt, wenn es uns gut geht, dann ist Gott da. Oder wenn es jemand anderem gut geht, dann sage ich, ja, das ist ein gesegnetes Leben. Ach Mensch, der hat Kinder, der hat ein Haus, dem geht's gut. Der ist von Gott gesegnet. Da ist das Reich Gottes. Wie messt ihr das denn, ob Gott gerade bei euch ist oder nicht bei euch ist? Das ist jetzt keine rhetorische Frage, das ist eine ganz ernste Frage. Wie messe ich denn, dass Gott bei mir ist oder dass ich bei Gott bin? Wie weiß ich das denn? Und ich finde es nicht immer einfach zu beantworten. Es gab Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Mensch, also jetzt bin ich wirklich dicht bei Gott. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich war ziemlich weit von ihm entfernt. Und es gab Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, Gott ist weg. Er ist einfach weg. Ich sitze hier in meinem Loch und ich habe keine Perspektive und ich habe kein Licht und es geht nichts voran. Und heute würde ich sagen, da war er mir wahrscheinlich näher als in vielen anderen Augenblicken meines Lebens. Also wie misst man das denn? Dass Gott und man selbst nah beieinander sind. In diesem Text im Lukas-Evangelium fragen die Pharisäer, wann kommt Gott denn endlich? Und Jesus antwortet ihnen und er sagt, wenn ihr Augen hättet, um zu sehen, würdet ihr sehen, dass Gott längst da ist. Ist mitten unter uns. Das Reich Gottes. Also, was uns als evangelikale Christen vielleicht manchmal aus den Augen gerät, ist, nicht nur wir Menschen gehen auf Gott zu. Wir bekehren uns. Wir führen ein Leben, das Gott gefällt. Sondern entscheidend, weil es das erst möglich macht, ist, dass Gott zu uns gekommen ist. Gott kommt zu uns. Und das feiern wir im Advent. Und das erst ermöglicht, dass wir ihm nahe kommen können. Als ich meine theologische Ausbildung gemacht habe, habe ich auch ein bisschen, durfte ich auch Kirchengeschichte studieren. Und da gibt es wirklich interessante Sachen in der Kirchengeschichte. Wir denken oft, oh, sowas gab es noch nie. Die meisten Sachen in der Kirchengeschichte, die kommen und gehen. Das Pendel schwenkt immer nach links und nach rechts. Und eine der Geschichten, die mich sehr beeindruckt haben, war die Geschichte der Sieben-Tages-Adventisten. Ich weiß nicht, ob ihr Sieben-Tages-Adventisten kennt. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. War mal sehr als Sekte angesehen, ist jetzt so auf dem Marsch, dieses Sektiererische, das sie sicherlich hatten, beiseite zu legen und sich der unsichtbaren Kirche Jesu Christi, also der Kirche, anzuschließen. Sieben-Tages-Adventisten sind ins Leben gekommen, weil eine Frau White, Visionen hatte. Und sie hat diese Vision, das, was Gott ihr gezeigt hat, sehr feurig gepredigt und hat Menschen eingeladen, sich Gott anzuvertrauen. Und das haben diese Menschen dann auch getan. In großen Anzahlen sind sie gläubig geworden. Und dann hatte die Frau White eine Vision und sie hat gesagt, an diesem Tag, den weiß ich jetzt leider nicht mehr, an diesem Tag wird Jesus Christus wiederkommen. Das war so zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es gibt Berichte aus den USA, wie die Sieben-Tage-Adventisten alles verkauft haben. Alles verkauft, sie wollten sich für Jesus Christus bereit machen. Sie haben alles verkauft, sie haben weiße Kleider angezogen und am Abend dieses Tages waren in manchen Ortschaften alle Bäume besetzt. Denn die Menschen sind auf die Bäume gegangen, um der Wiederkunft Jesu näher zu sein. Und man kann sich den Katzenjammer am nächsten Tag vorstellen, wenn man da auf seinem Baum sitzt und das Einzige, was man noch hat, ist so ein weißes Leintuch an und alles andere ist verkauft. Na, sehr herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich haben die sich, ich meine, die waren, jeder hat die ausgelacht. Okay, das ist das eine Extrem. Aber meint ihr nicht, und das ist wieder eine ganz ehrliche Frage, dass wir heute im anderen Extrem angekommen sind, wo wir planen, als würde diese Welt ewig bestehen bleiben. Der Gedanke, dass Jesus Christus wiederkommt, also nicht nur jährlich an Weihnachten, festgelegter Tag, festgelegter Ort, tralala, haben wir alles unter Kontrolle, sondern dass er wiederkommt und unser Leben aus den Angeln hebt. Wer rechnet denn damit nach? In der Bibel gibt es mir ein interessantes Gleichnis, das Jesus erzählt von einem Kornbauern, der genau so denkt, der sagt, das Leben wird immer so weitergehen. In meinem Leben wird sich nichts großartig ändern. Nichts zum Guten und nichts zum Schlechten. Und deswegen breche ich die Scheunen, die ich habe, ab und ich baue größere, damit die nächste Ernte, die möglicherweise größer ist, Platz hat und ich sie einlagern kann. Und davon werde ich dann wieder leben und vielleicht nochmal eine größere Scheune bauen. Und Jesus sagt, noch in derselben Nacht spricht Gott zu ihm, du Narr, heute noch werde ich dich aus diesem Leben ausholen. Versteht ihr? Der Unterschied zu den 7-Tages-Adventisten ist, dass nicht Menschen über diesen Mann gelacht haben, sondern der Himmel lacht über ihn. Der Himmel lacht über ihn und sagt, du Narr! Du rechnest nicht mit dem Kommen Gottes in deinem Leben? Du stellst hier was dar und bist doch nur eine Witzfigur? Wie kannst du nur? Ich glaube, was mich in manchen Phasen meines Lebens auch als Christ durchträgt, ist die Hoffnung. Die Hoffnung auf das Warten Gottes. Ob das so sein wird, ob ich das erlebe, wie es in der Offenbarung beschrieben ist, oder ob es dieser stille, leise Hauch Gottes ist, von dem das Alte Testament an einer Stelle berichtet. Es ist die Hoffnung darauf, dass Gott in meinem Leben ankommt. Und das hilft mir auch als Christ weiterzuleben. Hoffnung ist eine starke Kraft. Meine Tochter hat im Sommer dieses Jahres geheiratet und die Mutter ihres Ehemanns, also ihre Schwiegermutter, hat etwa ein halbes Jahr vorher die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen. Und die Ärzte haben ihr gesagt, sie werden diese Hochzeit wahrscheinlich nicht mehr erleben. Und Barbara hat alles dran gesetzt. Sie hat ihre gesamte Hoffnung darauf gesetzt, diesen Termin, ihren einzigen Sohn, den sie hat, zu sehen, wie er da vor Gott und vor der Gemeinde dieses Trauversprechen gibt. Und sie hat es überlebt. Und jetzt sagt sie, ich will mein erstes Enkelkind sehen. Kein Druck auf euch, aber ich würde es einfach gerne sehen. Die beiden, oh nein. Hoffnung hält sie am Leben. Und ich weiß nicht, wie lange, natürlich wird das möglicherweise nicht unbegrenzt gehen. Aber da, wo die Hoffnung stirbt, stirbt alles. Und da stirbt auch unser Glaube. Da, wo wir nicht mehr damit rechnen, dass Gott kommt, ist unser Glaube praktisch tot. Wo will ich eigentlich hin mit so einer Predigt? Ich will mich in dieses Kirchenjahr, das gerade beginnt mit der Adventszeit, einklinken und sagen, es ist meine Hoffnung, dass Jesus kommt. Und es ist eine berechtigte Hoffnung. Es ist eine Sicherheit. Das Advent schenkt mir die Sicherheit, dass Jesus Christus kommt. Also vielleicht sehe ich ihn nicht. Vielleicht merke ich noch nicht mal was von seinem Wirken. Aber wie Phinehas da am Hauptbahnhof nicht verloren war, darf ich wissen, ich bin nicht verloren. Gott wird kommen. Und ich werde es erleben. Das trägt mich durch. Durch vieles in meinem Leben, von dem auch nicht alles so ganz klappt. Ich kann sagen, es ist eine Adventszeit, es ist eine Vorbereitungszeit, es ist eine Wartezeit und irgendwann wird es auf dieser Welt oder auf einer anderen Welt gelöst werden. Und das gibt mir Sicherheit. Für mich ist das eine große Befreiung, zu wissen, Gott ist in greifbarer Nähe. Und das finde ich ein schönes Bild und das beantwortet meine Frage, ob Gott nun da ist oder ob er erst kommt. Ich sage mir, er ist in greifbarer Nähe. Ich kann mich festhalten an ihm, ganz egal was kommt. Er wird mir niemals so fern sein, dass nicht sein Arm mich erreicht. Und er wird mir nicht so fern sein, dass mein Arm ihn nicht erreicht. Und das, finde ich, ist gute Nachricht. Und darüber freue ich mich, dass ich die teilen kann, dass ich die mit meinem Leben teilen kann, dass ich die hier in Wächtersbach und in Frankfurt teilen kann. Amen.